Ja, welcome back on air beim Schnellstart in die Windows Phone 8 Entwicklung mit Blend. Mein Name ist Marco Richardson und in diesem dritten Modul wird sich alles um das Thema Data Binding drehen. Dabei werden wir uns anschauen, was Data Binding in der Windows Phone 8 Entwicklung bedeutet und werden anhand von praktischen Beispielen verstehen lernen, wie Data Bindings in Blend angelegt und gepflegt werden können. Um das Binden an repräsentative Daten zu üben, erstellen wir uns mit Blend aussagekräftige Testdaten und das Ganze, ohne dafür eine Zeile Code schreiben zu müssen. Doch bevor wir in die Praxis einsteigen, möchte ich noch kurz über die Basis für funktionierendes Data Binding in unserer Windows Phone App sprechen. Denn um diesen Mechanismus sinnvoll nutzen zu können, ist es vor allem wichtig, einige Regeln bei der Implementierung der Datenhaltung bzw. unserer Objekte und Controls zu beachten. Um uns Entwickler dabei zu unterstützen, gibt es ein Pattern mit dem Namen MVVM. Und diese Abkürzung steht für Model View View Model. Das MVVM-Pattern ist eine Ableitung des MVC-Pattern, dem Model View Controller. Die Idee dahinter ist, den Entwicklungsprozess so kapseln zu können, dass UI-Designer und Entwickler der Datenhaltung getrennt voneinander an einem Projekt arbeiten können, ohne sich dabei zu behindern. Soweit zumindest die Theorie. Denn in der Praxis scheitert dieser Ansatz meist an vielen anderen Umweltfaktoren. Was bleibt, ist aber das MVVM-Pattern als Basis für Data Binding in XAML. Die einzelnen Teile Model, View und View Model bilden drei Schichten, die miteinander verbunden sind. Das Model stellt hier zum einen die Beschreibung der Datenstruktur zur Verfügung. Es werden also die Properties definiert, wie die Properties heißen und von welchem Typ sie sind. Zum anderen ist im Model die Business Logic enthalten, also die Logik, die unsere Datenstruktur mit Leben aus Datenquellen füllt und die aufrufbaren Schnittstellen zu den definierten Properties zur Verfügung stellt. Das View Model hat alles an UI-Logik im Bauch, was unsere Anwendung so braucht. Es ist die Verbindung zwischen den Properties des Models und der Ausgabe in der View. Dafür stellt das View Model öffentliche Eigenschaften und Befehle zur Verfügung, die von der View durch ein Data Binding wieder konsumiert werden können. Das sind zum Beispiel Befehle wie das Sortieren oder auch das Suchen in unseren Daten des Models. Wichtig dabei ist, das View Model darf keine Ahnung über die Beschaffenheit der View haben oder direkte Abhängigkeiten zu Elementen in der View besitzen. Und zu guter Letzt, die View beinhaltet alle Elemente an der Oberfläche unserer Anwendung. Außerdem kommuniziert die View mit dem View Model, um Inhalte anzuzeigen oder über eine Interaktion mit der View die Daten zu manipulieren. Die View wird über Data Bindings an das View Model gebunden und ist somit einfach austauschbar. Damit dieses Binding-Konstrukt jetzt richtig funktionieren kann, braucht es eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, den einzelnen Schichten bekannt zu geben, wenn Änderungen oder Manipulationen an den gehosteten Daten vorgenommen werden. Und genau dafür stellt das .NET Framework das Interface iNotifyPropertyChanged zur Verfügung. Und dieses Interface, einmal von den Modelklassen implementiert, sorgt dafür, dass die Binding-Endpunkte dauerhaft miteinander kommunizieren und somit dynamisch auf Veränderungen reagieren können. Und in unserem ersten praktischen Beispiel dazu können wir sofort das Resultat bestaunen und sehen, wie Data Bindings in Blend angelegt werden. Denn die Controls von Windows Phone, die wir bisher kennengelernt haben, unterstützen dieses Pattern und somit auch Data Bindings. Dafür habe ich eine neue Windows Phone App erstellt, also mit dem Template, das wir im Modul 2 schon benutzt haben, und habe alle Controls außer dem Layout Rule entfernt. Im Gegenzug habe ich in den Assets ein neues Bild eingefügt. Denn Ziel ist es in diesem Beispiel, den Grundstein für eine, ja, ich nenne es mal Picture Message App zu bauen. Also eine App, die in ein Bild eine Überschrift und eine Fußnote setzt. Viele kennen vielleicht diese Art von Fotos aus sozialen Netzwerken. Die sieht man immer dann, wenn Filmstars auf Bildern irgendwelche Statements in den Mund gelegt werden oder eine grantige Katze auf ihr Gefahrenpotenzial hinweist, wenn sie genervt wird. Statt einer grantigen Katze habe ich allerdings das Bild eines sehr seriös wirkenden Herrens verwendet. sieht dem Autor dieses Kurses verblüffend ähnlich. Und genau in dieses Bild wollen wir nun unsere Überschrift und unsere Fußnote setzen. Bisher habe ich in unserer App nur das Bild eingefügt und ich habe dem Bild einen Abstand zum unteren Rand von 145 Pixeln spendiert. Denn diesen Platz brauchen wir noch. Diesen Platz brauchen wir für Eingabemöglichkeiten, damit wir auch den Text für Überschrift und Fußleiste hinterlegen können. Und mit dieser Eingabemöglichkeit starten wir jetzt auch, um diese beiden Textboxen, die wir dafür brauchen, zu platzieren, fügen wir zuerst einen Container ein, in dem wir die Textboxen ausrichten. Und dafür wähle ich ein Stack Panel. Dieses Stack Panel fügen wir auf Layout Root ein und setzen die Größen auf Auto. Das Horizontal Alignment soll sich über die komplette Breite erstrecken, also über die komplette mögliche Breite, die uns zur Verfügung steht in Layout Root, und das Vertical Alignment stellen wir auf Bottom. Somit wird das Stack Panel am unteren Rand ausgerichtet. Und in dieses Stack Panel fügen wir jetzt unsere Textboxen ein. Eine Textbox für die Eingabe der Überschrift. Den Text nehmen wir raus, denn den wollen wir hier eingeben. Und wir fügen noch eine Textbox ein für die Fußleiste. Oder? Und auch hier stellen wir halt, jetzt haben wir das Stackpanel umbenannt. Da können wir auch einen Namen geben. Die Textbox wollen wir umbenennen. Textbox, xt-footer und nehmen auch hier den Text raus. Okay. Uns fehlt jetzt noch die Überschrift und die Fußleiste an sich. Und für diese beiden Textblöcke setzen wir auch zuerst Container. Und dafür benutzen wir ein Grid. Dieses Grid füge ich auch direkt auf Layout Root ein und setze die Größenangaben auch wieder auf Auto. Horizontal soll das Ganze zentriert werden und vertikal ist es okay so. Was wir aber noch einfügen, ist ein Rand nach oben von, sagen wir mal, 25 Pixeln, damit unser Textblock später nicht an den oberen Rand geklebt wirkt. Okay, und in diesen Container können wir nun unseren Textblock einfügen. Machen wir hier. Und der Textblock wirkt aktuell sehr klein und schlecht leserlich, deswegen geben wir unserer Überschrift einen stärkeren Font. Nehmen wir mal, Arial Black ist ein guter Kandidat, und geben dem Ganzen auch eine ordentliche Größe. So, jetzt ist das schon ziemlich groß und auch wesentlich besser lesbar. Und dieses Konstrukt Grid Textblock können wir genauso für die Fußzeile benutzen. Deswegen kopieren wir uns einfach dieses Grid und fügen das auch auf Layout Root ein und stellen die Margin-Werte wieder zurück auf 0. Das sind die Margin-Werte, die Blend so vergibt, damit der Textblock im Layout Root genau dasteht, wo auch der Container steht, den wir ursprünglich kopiert haben. Wir stellen das Ganze auf Reset und ändern aber das Vertical Alignment auf Bottom. Und da unsere Fußzeile jetzt das Stackpanel der Eingabefelder überlagert, geben wir dem Ganzen noch einen Rand von unten, nämlich 160 Pixel, und schieben das Ganze somit ein Stück nach oben. Ob das Layout so funktioniert, können wir uns angucken, indem wir auf Device klicken und uns das Ganze mal unter zum Beispiel der Auflösung 27x1280 anzeigen lassen.
Und wir sehen, ja, das sieht ganz anständig aus. Das können wir so lassen. Das funktioniert. Somit haben wir jetzt die Basis geschaffen für unsere kleine App. Wir haben ein Layout und wir haben alle View-Elemente, die wir brauchen, um unsere Build-Message erstellen zu können. Doch wie bekommen wir jetzt die Textblöcke für Überschrift und Fußleiste so angebunden, dass bei jedem Tastendruck, den wir in den Textboxen machen, auch wirklich das Endresultat angezeigt bekommen. Dafür selektieren wir den Textblock der Überschrift. Und wenn wir hier auf der rechten Seite gucken, dann haben wir hier ein Property Text. Und hinter diesem Property Text befindet sich dieser kleine Dot. Und wenn wir auf den mit der linken Maustaste drücken, öffnet sich das Menü zum Text Property. Und hier gibt es einen Eintrag. Es ist nicht Create Data Binding in diesem Fall. Funktioniert auch. Es geht aber wesentlich einfacher mit Bind to Element. Und wenn ich Bind to Element auswähle, passiert erstmal nichts. Wenn ich aber in den Object Tree gehe und hier unser TXT Header auswähle und klick hier drauf, wird mir eine Liste von Properties von TXT Header angeboten, die ich jetzt an das Property Text unserer Überschrift binden kann. Ich kann hier eine ganze Latte auswählen. Blend ist aber so clever und wählt hier oder sucht hier nach dem Property, das sich dafür am besten anbietet und selektiert das schon mal vor. Und genau dieses Text-Property nehmen wir, wählen hier OK und jetzt verschwindet Textblock, was auch normal ist, denn in unserem TXT-Header steht kein Text. Das werden wir auch gleich ausprobieren. Davor setzen wir den Footer. Wir machen es hier genauso. Ich wähle hier das Text-Property aus, Bind to Element, suche unsere TXT-Footer und binde hier an das Text-Property. Okay, damit der Footer jetzt nicht gar so groß wirkt, wenn wir testen, machen wir den ein bisschen kleiner. Setzen wir auf 24. Und das sollte es schon gewesen sein. Wenn wir die App jetzt einmal bauen lassen und im Emulator starten, sollten wir eigentlich das Ergebnis in unserem Bild live bei jedem Tastendruck sehen können. Dafür selektieren wir haben jetzt ein leeres Bild und dafür selektieren wir jetzt die Textbox für den Header. Und was jetzt passiert, der Emulator öffnet die Tastatur und wir sehen oder wir spüren, dass beim Druck auf unserer Tastatur nichts passiert. Ich müsste hier jetzt alles mit der Maus eintippen. Wenn ich allerdings auf unserer Tastatur, also auf der Notebook-Tastatur, Bild up bzw. Page down drücke, verschwindet das Eingabefeld des Emulators und die Controls reagieren auch auf die Notebook-Tastatur. Und so kann ich hier anfangen zu tippen und sehe, jawohl, bei jedem Tastendruck aktualisiert sich unser Bild und ergänzt, was wir geschrieben haben. Zwei Sachen, die im Moment noch sehr unschön sind, betreffen die Fußleiste. Zum einen wird bei einem Zeilenumbruch die Schrift nicht zentriert und zum anderen, das sieht man bei dem Wort Windows, ist die Schrift, dadurch, dass sie einfach nur weiß ist, mit einem weißen Hintergrund natürlich auch schwer lesbar. Und gerade zweiteres ist ein sehr spannendes Thema, was unser Data Binding betrifft. Denn das Ganze kann man mit einem kleinen Trick umgehen, indem wir eine Outline um unseren Text ziehen. Und da es Outlines in den Controls oder für die Controls so nicht gibt, müssen wir uns hier ein bisschen behelfen, selber behelfen. Und dafür wählen wir einfach den Textblock des Footers aus und setzen den Text mal zurück. Also wir lösen das Data Binding. Das mache ich jetzt einfach nur, damit wir ein Resultat sehen können. Okay, nehmen wir hier den Textblock. Und diesen Textblock, den kopieren wir jetzt einfach einmal. Ups. Und fügen den im selben Grid wieder ein. Und jetzt haben wir zwei Textblöcke, die genau übereinander stehen. Und was wir jetzt tun ist, den Textblock im Hintergrund geben wir eine schwarze Farbe. Und damit dieser Textblock auch jetzt sichtbar ist, denn im Moment liegen sie wirklich genau übereinander, somit ist der schwarze Textblock nicht sichtbar, werden wir über Transform die Größe und die Ausrichtung des schwarzen Textblocks leicht verändern. Dafür fügen wir hier jeweils einen Wert von 5 ein, was dazu führt, dass der schwarze Textblock, also ich zeige das mal kurz, indem dass ich das Grid ein Stück höher schiebe. Wir sehen jetzt hier, dass ein schwarzer, ja, es ist mehr ein schwarzer Schlagschatten hinter unserem weißen Label liegt. So, und warum das Ganze jetzt für unser Data Binding sehr spannend ist, kommt jetzt. Denn ich habe hier den weißen Textblock und den haben wir gebunden an txt-footer und das tun wir jetzt auch wieder. Wir wählen hier bind to element und binden das Ganze an txt-footer und nehmen das text-property. Beim Schatten, den Schatten könnten wir jetzt auch an txt-footer hängen und binden. Allerdings ist für den Schatten viel interessanter, was in dem echten Textblock steht, für den wir den Schlagschatten gerade zur Verfügung stellen. Und deswegen wählen wir das Text-Property aus, des Schlagschattens, und binden den nicht an txt-footer, sondern an unseren weißen Textblock und nehmen hier das Text-Property. Somit kann sich das Binding für unsere Fußleiste ändern später, also wenn nur die Eingabe durch irgendein anderes Element erfolgen soll. Es ist dem Schlagschatten aber egal, er wird trotzdem den richtigen Text anzeigen. Und das Ganze so und hier. Und hier sehen wir den Schlagschatten. Was wir hier haben, ist nicht nur ein Binding, das nur zwischen zwei Endpunkten, einem Start- und einem Endpunkt kommuniziert, sondern wir haben jetzt auch einen dritten Punkt, nämlich den Textblock für den Schlagschatten. Und der bekommt auch über iNotifyPropertyChanged alle Änderungen mit und kann sich das Ganze über das Text-Property des eigentlichen Fußzeilentextblocks holen. Auf dem Weg haben wir jetzt schon recht deutlich gesehen, wie mächtig Data Bindings sind und wie einfach das Ganze in Blend auch funktioniert und anzuwenden ist. Allerdings haben wir es bisher auch nur wirklich bei Properties von Controls gesehen, die wir bisher einsetzen. Doch wie funktioniert das Ganze, wenn ich Daten aus einer Datenbank oder Daten aus Collections oder Daten aus irgendwelchen anderen Datenquellen visualisieren will? Wie funktioniert das? Und das Ganze schauen wir uns jetzt an. Allerdings wäre es dafür ganz gut, wenn wir Daten hätten. Und Daten sind in der Tat gerade das Problem, denn ich habe keine Datenquelle. für dieses Sample vorbereitet. Gott sei Dank bietet uns Blend einen sehr charmanten Weg, um Datenquellen zum Testen auf sehr einfachem und sehr komfortablen Weg zu erstellen. Und das Szenario dafür soll ein Posteingang sein. Ein Posteingang mit Nachrichten, die uns geschickt wurden. Und um dies jetzt visuell aufzubereiten und darzustellen, brauchen wir zwei wichtige Dinge. Wir brauchen zum einen ein Model, also eine Beschreibung unserer Datenstruktur, und wir brauchen eine Füllung dafür, also wirklich Testdaten. Und diese Testdaten sollten nicht nur irgendwie abstrakt unsere Felder füllen, sondern diese Testdaten sollten auch annähernd in der Form und in der Beschaffenheit sein, die später auch an der Oberfläche anliegt. Denn nur so können wir auch im visuellen Designprozess gewährleisten und testen, ob unser Layout funktioniert. Und dafür gibt es in Blend eine Lasche, die da heißt, auf der rechten Seite, die da heißt Data. Und hier gibt es ein kleines Icon, das da heißt Create Sample Data. Wenn ich hier drauf drücke mit der linken Maustaste, kann ich hier Sample Data erstellen. Entweder neu, ich kann sie importieren von XML oder aus einem bestehenden Class-File, das im Endeffekt unsere Modelstruktur repräsentieren könnte, kann ich das Ganze auch generieren lassen. Wir fangen aber wirklich komplett neu an. Also ich wähle hier aus New Sample Data und gebe dem Ganzen einen Namen. Ich nenne das Ganze Inbox Samples und sage, das soll bitte im Projekt definiert werden, dass es auch überall gültig ist und erreichbar ist, und diese Samples sollen auch funktionieren, wenn ich die Applikation gestartet habe und wenn sie im Emulator läuft, also nicht nur im visuellen Designer. Drücke ich hier OK und ich bekomme hier nun eine Data Source gebaut, und die beinhaltet eine Collection, und es werden hier schon defaultmäßig zwei Properties vergeben. Und diese Properties, die zwei, die wir jetzt haben, die benennen wir erstmal um. Sagen, das Ganze ist eine ID und der Name von dem Sender, also der uns diese Nachricht geschickt hat. Und hier auf der rechten Seite können wir nun den Property-Typen, also den Property-Type, einstellen. Und hier geht es nicht um das Einstellen des Typs, wie wir das vielleicht in unserer Model-Klasse also wirklich implementieren würden, sondern hier geht es darum zu wählen, was da fachlich für Werte drin stehen können. Also ich habe hier nicht Double, alles Mögliche, Integer, sondern ich habe hier Werte wie Number. Also hier soll wirklich eine Zahl rein oder hier soll ein Wort rein oder eben ein Pool für Ja oder Nein oder ein Bild. Das sind die vier Typen, die wir hier angeboten bekommen und die wichtig sind, um UI-Arbeit damit machen zu können. Bei der ID sagen wir, das ist eine Nummer und die kann maximal fünf Stellen lang werden. Und hier geht es nicht um, also hier geht es um die Stelligkeit, wie viel Zeichen, wie lang die Zeichenkette dieser Nummer werden kann. Beim Namen setzen wir auch ein Attribut, und zwar werden wir hier einen String speichern. Und jetzt beim String ist schon wesentlich mehr möglich. Ich kann hier nämlich ein Format mitgeben. Und bei dem Format, wenn ich das aufmache, werden mir viele unterschiedliche Formattypen schon mal angeboten, wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder eben auch ein Name. Was das für einen Sinn macht, sehen wir dann noch. Da geht es dann, das wird dann interessant, wenn wir uns wenn es ums Thema Füllen geht, Füllen mit Testdaten. Okay, und als die Properties nicht ausreichen, fügen wir noch ein paar Properties hinzu. E-Mail, sagen, jawohl, E-Mail-Adresse. Und diese E-Mail-Adresse soll vom Typ String sein und eben auch eine E-Mail-Adresse beinhalten. Und was wir auch möchten, wir möchten ein Profilbild des Senders anzeigen. Also ein kleines Bildchen von dem Menschen, der mir diese Nachricht geschickt hat. Dafür wählen wir hier Image aus. Und hier gibt es noch die Möglichkeit, eine Location anzugeben mit Browse. Und diese Location würde jetzt einen Ordner erwarten. Und in diesem Ordner könnten wir eine Anzahl von Bildern bereitstellen, die Blend später beim Generieren der Testdaten benutzt und abwechselnd als Bild in die Datensätze einfügt. Wenn wir hier nichts angeben, verwendet Blend Bilder aus seinem eigenen Vorrat. Das werden wir dann später noch sehen. Okay, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, einen Namen, ein Image, eine ID, und was wir vielleicht noch anfügen sollten ist, ich möchte natürlich auch eine Nachricht, also den Message-Text. Und diesen Message-Text, das ist ein Lorem Ipsum, das ist okay, also quasi Fantasietext. Und hier können wir angeben, wie viel Wörter maximal da rein sollen. Da können wir schon ein bisschen Gas geben, sagen wir 40 Wörter, und jedes Wort darf maximal 12 Stellen lang sein. Also da kann man ordentlich Text produzieren. Und das ist eine Collection, mit der wir jetzt erstmal eine Struktur für unser Vorhaben erstellt haben. Was ich gerade gemacht habe, man hat es gesehen, ich habe hier immer Simple Property ausgewählt. Das sorgt dann dafür, dass wir ein einzelnes Property unserer Collection hinzufügen. Ich kann das Ganze aber auch ausweiten und kann komplexe Properties und Collection Properties adden. Dann habe ich quasi eine Ansammlung von Properties als ein einzelnes Property. Also das wären dann quasi Listen in Listen zum Beispiel. Kommen wir zu dem Moment, wo so ein bisschen die Magie passiert. Nämlich, wie bekommen wir jetzt Daten in diese Collection? Also wir haben jetzt eine Collection mit einem Grundgerüst erstellt, aber wie bekommen wir da jetzt Werte rein? Und diese Werte bekommen wir rein, indem wir hier auf Edit Sample Values gehen. Und wir finden hier einen kleinen Dialog. Und in diesem Dialog sehen wir unsere Struktur als Tabelle. Und hier stehen auch schon Werte drin. Also ich habe hier in unserem Feld E-Mail in der Tat auch Samples für valide E-Mail-Adressen. Ebenso bei der ID, ebenso beim Message-Text und ebenso auch bei den Namen. Beim Sender-Image ist dieses Bild aktuell nicht sichtbar. Ich habe bisher noch nicht ganz verstanden, warum das in Visual Studio 2013 und Blend 2013 so ist. Wir werden später aber in der Collection sehen, dass die Bilder vorhanden sind. Ich werde dazu noch was sagen. Und hier unten können wir mit Number of Records einstellen, wie viele Datensätze wir denn in unserer Collection haben wollen. Und wenn ich hier den Schieberegler bemühe, werden hier auch in Echtzeit dementsprechend Daten hinzugefügt oder entfernt. Und das Ganze können wir bis zu 100 Datensätzen generieren lassen im Flug. Für unser Sample sollten aber allerdings 35 reichen. Und das Ganze bestätigen wir mit OK. Die spannende Frage ist jetzt, wie bekomme ich unsere Testdaten, die wir generiert haben, an die Oberfläche? Und dafür kann ich aktuell zwei unterschiedliche Wege anbieten in Blend. Zum einen können wir hier auf Layout Route ein Control einbinden, das wir zum Visualisieren der Daten benutzen. Das wäre zum Beispiel denkbar, dass wir den Longlist Selector nehmen. Also fügen wir einen Longlist Selector in Layout Rule ein und stellen auf der Property Page die Layout Option wieder auf Auto, und der Longlist Selector soll sich den komplett angebotenen Platz nehmen. Und geben wir ihm noch eine Margin von 10 auf jeder Seite, dass es nicht ganz am Rand klebt. Okay, und diesen Longlist Selector können wir jetzt mit einem Data Binding an unsere Collection binden. Dafür gehen wir auf Item Source, wählen hier wieder den Dot aus und nehmen den Eintrag Create Data Binding. Und hier bekommen wir unter Binding Type Data Source bekommen wir Inbox Samples angeboten. Das ist unsere Data Collection, die wir erstellt haben. Also unsere Data Source, die wir erstellt haben mit der Collection, so muss ich sagen. Und hier wählen wir unsere Collection aus. Und wenn wir hier auf OK klicken, sehen wir eigentlich nichts. Also wir sehen zwar einen vollen Longlist Selector, aber wir sehen keine Daten. Und das liegt daran, dass für den Longlist Selector aktuell kein Items Template ausgewählt ist. Also kein Data Template, das wir brauchen, um die Daten zu visualisieren. Das ist die eine Variante. In dieser Variante würden wir im Modul 4 beginnen, Data Templates für diese Liste zu erstellen und zu stylen. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, das Ganze an die Oberfläche zu bringen. Dafür lösche ich unsere Liste nochmal und nehme in Layout Root, denn dieses Data Binding wird dann auch automatisch von Blend angelegt. Das braucht die Liste, um die Item Source richtig binden zu können. Machen wir auf Reset und wechseln auf Data zurück. Und hier wählen wir die Collection aus und mit Drag and Drop können wir diese Collection auf das Layout Root in unserem visuellen Designer ziehen. Und was dann passiert, Blend generiert eine Listbox und bindet die Item Source automatisch an die Collection, die wir erstellt haben. Das ist erstmal dann alles das, was wir jetzt gerade händisch erledigt haben, aber Blend erledigt hier noch einen weiteren Step, der hier nicht steht. Also wenn ich jetzt hier mal loslasse, dann sehen wir auch direkt das Resultat. Wir sehen jetzt nämlich unsere Daten. Zwar noch sehr unformatiert, aber wir sehen unsere Daten. Warum ist das so? Wenn wir mal in die Properties wechseln und erstmal ein bisschen aufräumen, was das Layout angeht. Also wir stellen die Listgrößen auf Auto, horizontales und vertikales Alignment auf vollen Platz und geben dem Ganzen eine Margin von jeweils 10. Jetzt sehen wir es ein bisschen besser. Wir sehen jetzt alle Daten, die wir auch in unserer Sample Data gesehen haben, inklusive dem Bild, das auch in der ersten Ansicht, in unserer Listansicht der Sample Data nicht zu sehen war. Hier sieht man es. Also Blend fügt aus seinem Bildfundus Stühle ein, Bilder von Stühlen, wenn kein Bildordner hinterlegt worden ist in der Sample Data Source. Und wenn wir uns das in den Properties angucken, dann wird auch schnell klar, warum das so ist. Denn diese Variante des Data Bindings, also dieses Drag and Drop der Collection auf das Layout Root im visuellen Designer, sorgt dafür, dass ein Item Template generiert wird, also quasi ein Data Template. Das sieht nicht schön aus, ist aber schon mal der Grundstock, den wir durch Styling weiter bearbeiten können und in die Erscheinung bringen können, die wir für diese Ansicht wollen. Bisschen verrückt ist an dem ganzen Vorgehen, dass Blend dann eine Listbox einfügt in den visuellen Designer. Und wenn wir mal gucken, diese Listbox könnten wir aus dem Controls in den Assets gar nicht setzen. Es läuft aber, also es funktioniert, wenn wir das Ganze im Emulator starten. Das Charmante an dem Weg ist, dass das Data Template generiert wird. Der Nachteil ist, dass wirklich dieser Weg immer ein Listbox-Control anlegt, das wir auch so gar nicht verwenden würden, weil es in der Assets-Bibliothek nicht angeboten wird. Da würde sich eben ein Control wie der Longlist-Selector viel besser anbieten. Werfen wir an dieser Stelle noch einen kleinen Blick unter die Haube. Da Blend für uns sehr viel Arbeit erledigt hat und wir sehr viel im What-You-See-Is-What-You-Get-Verfahren gemacht haben, haben wir eigentlich relativ wenig von dem gesehen, über was wir eingangs gesprochen haben. Also MVVM, iNotify, Property Changed, alles Dinge, die uns jetzt gar nicht über den Weg gelaufen sind. Blend hat das alles für uns im Hintergrund erledigt. Es ist allerdings so transparent, dass wir nachträglich reinschauen können. Denn wenn wir in unseren Solution Explorer gucken, gibt es hier jetzt einen Ordner, der da heißt Sample Data. Und in Sample Data befindet sich ein Ordner für unsere Data Source Inbox Samples. So haben wir das Ganze genannt, als wir die Data Source angelegt haben. Und hier gibt es zwei wichtige Dinge, um zu verstehen, was passiert ist. Zum einen haben wir hier einen Folder Inbox Samples Files. Und hier verbirgt sich nichts anderes als die Bilder, die Blend aus seinem eigenen Bestand eingefügt hat, also die Stühle. Die befinden sich in diesem Ordner und von hier aus werden auch die Bilder dann angezogen. Außerdem haben wir eine Inbox Samples XAML. Und wenn wir die öffnen, ist in dieser XAML-Datei nichts, was der visuelle Designer anzeigen kann. Deswegen wechseln wir in die Code-Ansicht und was wir hier vorfinden ist die Collection, also die Ansammlung unserer Sample Data Items. Das ist das XAML-File zu der Ansicht, die wir gesehen haben, als wir uns in einer Tabelle die Werte haben anzeigen lassen zu unseren Properties. In diesem Fenster konnten wir auch einstellen, wie viele Zeilen von Elementen wir in unserer Data Source halten wollen. Das ist das XAML-File dazu. Hier ist all das drin, was Blend uns generiert hat. Zu diesem XAML-File gibt es auch ein CS-File. Und wenn wir dieses CS-File öffnen, lacht uns das Code-Behind-File mit der Model-Definition entgegen. Also hier drin ist unser Data-Model. Und was wir hier sehen ist, hier werden Properties definiert und hier werden auch die Methoden bereitgestellt, um auf diese Properties zugreifen zu können. Initialisierungswerte werden gesetzt. Und wenn man ganz nach oben scrollt, findet sich auch etwas, über das wir heute auch schon gesprochen haben, nämlich das Interface iNotify Property Change. Dieses Interface hat unsere Inbox Samples Data Source implementiert, inklusive allem, was es dazu braucht. Also eben dieses OnPropertyChanged-Event. Alles, was es dazu braucht, um allen Endpunkten eines Bindings bekannt zu geben, dass sich gehostete Daten geändert haben. Das ist alles hier in diesem File hinterlegt, damit das Ganze auch funktioniert. Und damit haben wir alles Wichtige über die Arbeit mit Data Bindings in Blend kennengelernt. Wir haben in diesem Modul gehört, wie das Pattern MVVM in Kombination mit dem Interface iNotifyPropertyChanged den Grundstein für funktionales Data Binding legt. Außerdem haben wir durch das Anwenden der Funktion BindToElement in Blend auch gleich gesehen, wie das Data Binding zwischen Properties von Controls funktionieren kann. Aber auch die Verwendung von Data Bindings in Blend im Zusammenhang mit Datenquellen haben wir betrachtet. Dabei haben wir uns schnell und komfortabel eine Data Source erstellt und eben diese Data Source von Blend mit aussagekräftigen Testdaten füllen lassen. Das Binden an diese Testdatenquelle hat unseren Ausflug in die Data Binding Basics abgerundet und einen Ausgangspunkt für das nächste Modul geschaffen. In diesem werden wir uns nämlich dem Styling widmen. Also Styling und alles, was dazugehört, wie dem Anlegen von Styles, die Pflege von Styles und auch das Verwalten und Verwenden von Ressourcen wird ein Kernpunkt sein. Wir werden lernen, wie wir in Blend Data Templates für unser in diesem Modul angelegtes App-Szenario anbinden
und so den Posteingang authentisch wirken lassen können. Abschließend werden wir kurz auf das Thema States eingehen und lernen, wie States in Verbindung mit Animationen den Content bereichern können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf das nächste Modul. Auf Wiedersehen!